Wir leben in einer Welt mit Menschen, die unseren Gott nicht beachten, sondern die ihn verachten, die ihn verschmähen. Und der Mensch ist in der Tat von Natur aus, seinem Wesen aus, nach ein Gottloser. Er befindet sich auf einem Irrweg. Und der König David, drückte das in seinem Psalm einmal sehr deutlich aus. Im Psalm 58 und Vers 4 sagte David: Die Gottlosen, sie sind abtrünnig von Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an. Wie passend. Sie kennen den Weg des Friedens nicht, führt Paulus im Römerbrief Kapitel 3 an. Und derjenige ist in Sünden geboren, der hier auf dieser Welt lebt. Er ist ohne Gott. Und ein Mensch ohne Gott glaubt folglich auch nicht Gott, er vertraut ihm nicht und als ein Lebensmuster sündigt er. Und dabei macht der Mensch durch seine Taten, selbst mit seinem scheinbar edlen Handlung, Gott immer nur zum Lügner. Er lehnt alles ab, was Gott von sich selbst über die Schöpfung sagt. Solche Menschen leben natürlich nicht zu Ehre Gottes, denn sie lehnen sowohl die Schöpfung als auch die Tatsache ihrer Sünde ab, die sie letztlich zum Tod, zu diesem zweiten Tod, dem ewigen Gericht führt. Folglich sieht der Mensch auch nicht die Notwendigkeit seiner Erlösung. Er ist selbstzufrieden und erklärt sämtliche Probleme der Menschen auf eine ihm selbst wohlgefällige Art und Weise einfach weg. Und dabei nimmt der Mensch wohl die in der Welt vorherrschende Notlage seines Seins wahr. Es ist nicht, dass die Gottlosen nicht merken, dass etwas verkehrt ist in dieser Welt, aber die Lösung Gottes, die lehnt der Mensch aus moralischen Gründen einfach ab. Er verschmäht Gottes Lösung und verschmäht Gottes Wort. Er glaubt ihn nicht und so macht er Gott zum Lügner. Und das ist tragisch. Und so geht es schon seit, wie wir gehört haben, von Anbeginn der Menschheit. Begann mit Adam und Eva. Der Mensch lehnt Gottes Wort ab, das er durch seine Propheten gesprochen hat. Er lehnt Gottes Wort ab, das Jahwe durch seinen Sohn geredet hat. Er lehnt Gottes Wort ab, das Jahwe in der Heiligen Schrift den Menschen zum Lesen und zum Studieren, ja zum Befolgen hinterlassen hat. Der Mensch lehnt Gottes Wort rundum ab, das ihm jetzt von wahren Kindern Gottes verkündigt wird. Und der Mensch, der ohne diesen Glauben an den einzig lebendigen Gott lebt, ist nach Aussagen Gottes ein Feind Gottes. Er lebt in Feindschaft mit Gott. Und weil der Mensch ein Feind Gottes ist, ist er als auch Feind all derer, die den Glauben an den lebendigen Gott besitzen und ihn verkündigen. Wenn jemand dir Feind ist, dann aufgrund der Tatsache, weil du das Wort Gottes verkündigst und dich zu Gott hältst. Du solltest nicht Feind sein, weil du dich dumm anstellst oder ihm ein Ärgernis bist. Wenn du ein Feind mit Menschen bist, dann aufgrund der Tatsache, weil du für Gottes Wort gerade stehst. Menschen sind Feinde Gottes und einander feindlich gesinnt, weil sie schlicht und einfach den Friedefürsten, den Herrn Jesus Christus, den Herrn des Friedens, Jesus Christus ablehnen. Und alle Friedensunternehmungen, alle Friedensgespräche, die auch auf dieser Welt stattfinden, und es sind viele, werden fruchtlos enden. Es ist kein Friede nach dem, was Gott sagt. Menschen ohne Gott treffen wir überall an. Sie werden sogar in unsere Familien hineingeboren, wo sie als Kinder mit gläubigen Eltern eine privilegierte Stellung einnehmen und Gottes Wort hören und gelebt sehen können. Das ist was Wunderbares. Es ist nicht so, dass der Feind hier wie ein trojanisches Pferd in unsere Familien kommt, sondern hier haben wir ein wunderbares Missionsfeld. Unseren Kindern das Evangelium zu sagen, ihnen zu sagen, du bist ein Feind Gottes und ein Feind muss versöhnt werden mit Gott. Gottlose sind überall und wie ich bereits gesagt habe, werden Menschen als Feinde geboren und leider beharren sie nicht selten in dieser Feindschaft und ihrer Feindseligkeit gegenüber dem dreieinen Gott. Und wir sehen diese Feindschaft insbesondere dem Herrn Jesus Christus gegenüber ausgedrückt. Warum ist das so? Weil er derjenige ist, der Frieden gemacht hat. Weil er der einzige Weg ist, um Frieden zu schaffen. Paulus schreibt den Philippern aus der ersten Gefangenschaft in Rom und sagt dort in Kapitel 3 und Vers 18 und 19, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage. Es ist traurig, als Feinde, sie wandeln als Feinde des Kreuzes des Christus. Vers 19, ihr Ende ist das Verderben, ihr Bauch ist der Gott oder ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Oh, wie deutlich. Solche Menschen sind Feinde des Kreuzes des Christus. Sie wollen nicht glauben und sie bleiben deshalb auch in ihrem irdischen Denkkäfig gefangen. Sie sind irdisch gesinnt. Sie können nicht aus diesem Käfig herauskommen. Sie denken nur in dieser Sphäre der Erde, sagt Paulus dort in Vers 19. Nur wenige Menschen sind dem Herrn des Himmels und dem Herrn des Friedens nicht mehr feindlich gesinnt. Wenige Menschen sind auf dem Weg, der zum Leben führt. Das lehrte Jesus deutlich in der Bergpredigt. Und ihr Lieben, die Thessalonicher gehörten zu diesen wenigen Menschen inmitten einer heidnischen Kultur. Sie waren auf dem Weg des Friedens. Sie hatten diesen Weg der Verdammnis aufgrund der Gnade Gottes verlassen können und traten auf den Weg des Lebens und den Weg des Friedens. Sie kannten diesen Weg. Nun, was war in ihrem Leben geschehen? Sie hatten sich aufgrund der Predigt des Evangeliums zu Jesus Christus gewendet, zu Gott gewendet, abgewendet von den toten Götzen, denen sie zuvor dienten, und hingewendet zu Gott. Oh, auch sie glaubten einst in Erfindungen und Gedankenkonstrukten der Menschen. Und sie widmeten ihr Leben diesen Fantasiemachwerken, die alle das Label tragen, made in hell, in der Hölle gemacht. Aber durch die Gnade Gottes hatten die Thessalonicher sich von diesen Götzen abgekehrt und gleichzeitig dem lebendigen Gott zugewendet. Und das haben wir im ersten Brief gelesen. Und wir haben uns in den letzten 2 Jahren mit diesen beiden Briefen, mindestens 2 Jahre her, dass wir angefangen haben, diese Briefe zu betrachten. Sie hatten sich einfach bekehrt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der sie vor dem zukünftigen Zorn erretten sollte und es tun wird. Sie hatten Gott erkannt. Sie glaubten Gott. Sie nahmen den Herrn Jesus als den an, der er behauptete zu sein. Wisst ihr, was dadurch geschah? Durch diesen Glauben blieben sie nicht Feinde Gottes, sondern sie wurden Gerettete, gehörten zur Familie Gottes. Sie sind Freunde, mehr als nur Sklaven. Jesus nennt sie Freunde. Ihr Lieben, diese neue Beziehung, dieser Frieden, der durch den Glauben eingetreten ist, der ist der Frieden, der objektiv Bestand hat. Für jeden, der glaubt. Der Römerbrief sagt in Kapitel 5 und Vers 1 folgendes. Hört bitte genau zu oder schlagt es mit auf. Römer 5 und Vers 1. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, gerechtfertigt ist juristische Sprache, da wir durch den Glauben gerecht gesprochen worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus, der Herr des Friedens, ist der Macher. Er hat den Frieden gemacht durch das Blut an seinem Kreuz. Das sagt uns die Schrift. Durch den Glauben hatten sie Zugang erlangt zu der Gnade. Und ihr Lieben, die Thessalonicher waren keine Feinde mehr und sie hatten einen beständigen Frieden mit Gott, der nicht veränderbar ist. Man spricht bei diesem Frieden von dem objektiven Frieden. Es ist wie die Heilssicherheit. Wenn du glaubst, sagt die Bibel, dann hast du das Heil, dann bist du gerettet. Das ist absolut objektiv und wahr, nicht veränderbar. Du glaubst, also bist du gerettet. Das sagt die Schrift, 1. Johannes 5. Solches habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass ihr wisst, wenn ihr glaubt, dass ihr ewiges Leben habt. Wer glaubt, der hat den Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. So heißt es dort. Nun, sie, die einst Feinde Gottes waren, gehörten jetzt zu der Familie Gottes. Sie waren mit Gott versöhnte. Und diese Versöhnung, die bewerkstelligte Gott selbst. Er hat sie selbst versöhnt. Er versöhnte die Welt mit sich selbst, und zwar alle, die an ihn glauben würden und glauben werden mit Gott versöhnt. Sie waren mit Gott versöhnte, und jetzt bezeichnet er all jene Menschen als Freunde. Sie sind sogar seine Familienmitglieder, seine Hausgenossen. Und hier ist die Botschaft für uns heute Nachmittag. Und sie kommt aus dem letzten Teil des Thessalonicher Briefs. Ihr könnt es aufschlagen. 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. 2. Thessalonicher 3, die Verse 16 bis 18. Ich habe es zusammengefasst. Wir brauchen den Herrn Jesus für fortwährenden oder dauerhaften Frieden in unserem Leben. Nun, wenn du nicht gerettet bist, dann brauchst du ihn umso mehr. Aber selbst wir, die wir gerettet sind, brauchen eine andere Art des Friedens, der dauerhaft sein kann, der aber abhanden kommen kann. Wir, die wir in Frieden mit Gott sein, können einen Aspekt des Friedens verlieren, nämlich den subjektiven Teil dieses Friedens. Wir können unseren Blick verlieren auf den, der uns neu gemacht hat. Wir können sogar zwischenzeitlich in die Irre gehen. Nun, wir verlieren nicht den objektiven Frieden, wir sind immer noch Kinder Gottes, aber wir können straucheln, temporär, nicht permanent, und wir stehen wieder auf. Wir haben uns als Kinder Gottes schon alle geirrt. Manchmal dauert es länger, um wieder zurückzukommen zu Gott, und manchmal macht Gott es sehr schnell, dass er dich zurück und zu Buße führt. Lass mich ein bisschen persönlicher das aussprechen. Du brauchst den Herrn Jesus Christus für einen fortwährenden, einen dauerhaften Frieden in deinem Leben. Du kannst keinen dauerhaften Frieden haben, wenn du nicht Jesus Christus kennst. Das trifft erstens auf jeden zu, der heute hier in unserem Räumen ist, und zweitens trifft das auf jeden anderen Menschen, ist egal wo er ist, auf dieser Erde oder im Himmel. Warum brauchen wir Jesus für den Frieden? Weil Jesus Gott ist und somit wie der Vater der Herr des Friedens ist. Es gibt keine andere Stelle, wo der Frieden Gottes zu erlangen ist. Lasst uns den Text zusammen lesen. 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Nun, dieses Amen gehört wahrscheinlich nicht in diesen Text. Die besseren Handschriften haben das Amen nicht. Und trotzdem können wir das bestätigen und Amen sagen, denn das ist wirklich wahr. Nun, wir können sehr schnell mit diesem Text fertig sein. Das ist einfach ein Abschiedsgruß von Paulus und er sagt, so wie wir alle, alles Gute und bis zum nächsten Mal, lass es dir gut gehen und bla 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 bla. Nein, so ist es nicht. Er zeigt uns deutlich auf, was wir als Kinder Gottes, was die Thessalonicher brauchten, um in den Stürmen des Lebens Frieden zu haben. Alle Zeit und in jedem Umstand. Das schreibt er hier. Und das hat er erkannt. Er hat erkannt, dass der Herr des Friedens der Geber des Friedens ist. Und die Ausleger sind darüber sich nicht einig, wer mit der Herr des Friedens gemeint ist. Nun, ich kann das verstehen. Ich habe es lange überprüft, diese Stelle. Und es gibt viele Ausleger, die sagen, der Herr ist natürlich Jesus Christus. Und das haben auch die meisten Ausleger so gesagt. Aber auch Gott verleiht Frieden. Gott, der Vater, verleiht den Frieden. Er wird sogar Gott des Friedens genannt. Nun, wir wissen, Jesus ist Gott. Er ist der Gott des Friedens. Ich denke, dass Paulus und seine Leute, Silvanus und Timotheus, hier gar nicht diesen Unterschied herausstreichen wollen. Der Herr, Gott, der Vater, wird in Apostelgeschichte 17 Herr des Himmels genannt. Das ist Gott. Der Vater, der Herr des Himmels. Aber er wird auch der Gott des Friedens genannt und der Herr des Friedens. Nun, hier in diesem Text wird deutlich, er aber gebe euch diesen Frieden. Und die beiden ersten Worte, er aber, markieren den Übergang vom Befehl und der Ermahnung in den Abschnitten davor zu einem Gebet. Jetzt kommt ein Gebet, das ist ein Gebetswunsch. Die Grammatik zeigt uns, dass es ein Wunsch ist und ein Gebet gleichzeitig, das ausgesprochen wird von diesen Männern. Angeführt unter der Leitung des Apostel Paulus, beten sie für die Thessalonicher. Und dieses Gebet erkennt an, dass wir letztlich nur Gott allein, dass Gott letztlich alles nur allein bewirken kann, dass das, was die Missionare von ihren Lesern verlangen, erfüllt wird, wenn wir uns Gott zuwenden. Da werden wir dem Herrn des Friedens bitten. Die Thessalonicher hatten eine Menge erlebt und sie sahen sich zur Zeit der Abfassung dieses Briefes großen Herausforderungen gegenüber ausgesetzt. Sie wurden bedrängt, sie wurden verfolgt und von innen durch lehrmäßige Themen erschüttert. Der Wandel der Unordentlichen kostete sichtlich auch Kraft und schwächte sie. Erinnert ihr euch daran? Es kam sogar ein Brief, der angeblich von Paulus stammen sollte, der angeblich in der Verfasser Paulus sein sollte, der die Thessalonicher so durcheinander brachten, dass sie glaubten, der Tag des Herrn sei bereits gekommen. Stellt euch vor, das brachte den Frieden, den subjektiven Frieden dieser Thessalonicher durcheinander. Könnt ihr vorstellen? Ja, dir erzählt morgen jemand, Jesus ist gekommen und ihr sitzt hier immer noch im Gottesdienst. Dann hat sie, ihr habt euch aber dem falschen Outfit dieser falschen Gemeinde angeschlossen. Ihr seid alle hier geblieben, ihr würdet durcheinander kommen. So war das. Sie dachten, Mensch, wir haben die Vereinigung mit dem Herrn in der Luft verpasst. Und sie waren durcheinander. Und jetzt schreibt er, bittet den Herrn, bittet ihn, um Frieden. Der Herr des Friedens gebe euch. Sie beten das selbst. Der Herr des Friedens gebe euch Frieden. Und zwar alle Zeit. Also dauerhaft. Zu jedem Moment, in jedem Moment den Frieden Gottes, diesen subjektiven Frieden, den objektiven Frieden hatten sie. Sie sind Versöhnte. Aber sie sollten jederzeit diese innere Ruhe haben, dass alles in Ordnung ist, dass sie im Willen Gottes stehen. Nach all dem, was die Thessalonicher gesagt wurden, über die Thessalonicher gesagt wurde, blieb diese Wahrheit stehen. Ohne die Hilfe des Herrn werden alle eure Bemühungen vergeblich sein. Und das drückt dieses Gebet aus. Wisst ihr, ohne die Hilfe des Herrn, deshalb wenden sie sich an den Herrn des Friedens Und sie bitten den Herrn des Friedens. Sie können ja sagen, ja, ich tue ja schon alles, was die Bibel sagt und was ihr geschrieben habt. Ja, das ist gut. Aber sie wissen, ohne den Herrn des Friedens haben wir nicht die geringste Chance, in diesem Frieden zu bestehen. Immer ausgeglichen zu sein. Und hier heißt es, schaut einmal genau hin, er gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise, in jeder Form, zu jeder Zeit oder man kann sagen, unter allen Umständen. Das ist der Gedanke hinter dieser Bitte, dass der Friede immer da ist. Lieben, wenn du verfolgt wirst, von den Feinden Gottes verfolgt wirst, dass du sagst, ich leide, aber ich habe tiefen inneren Frieden. Es ist alles in Ordnung, weil ich weiß, der Gott des Friedens, mein Schöpfer, mein Hirte, der wacht über meiner Seele. An einer anderen Stelle werdet ihr die innere Ruhe, den Gläubigen verheißene Ruhe, den Frieden nicht finden, als nur bei Jesus, dem Herrn. Wenn ihr aber eine dankbare Haltung gegenüber Gott einnimmt, die auf dem unerschütterlichen Vertrauen beruht, dass er fähig und willens ist, das Beste für seine Kinder zu tun. Glaubt ihr das? Ich glaube das, weil die Schrift es sagt. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr seinen göttlichen Frieden erleben. Glaubt ihr das, wenn ihr bedrängt werdet? Das ist die Frage. Nicht nur, wenn das Gehalt oder der Gehaltscheck kommt oder wenn das Konto fett ist und du aus dem Vollen schöpfen kannst. Wenn du in der Not bist, wie geht es dir dann? Der von Jesus verliehene Friede ist nicht abhängig von Umständen. Leben als Kind Gottes haben wir diesen objektiven Frieden. Wir sind versöhnt mit Gott, weil Jesus Frieden gemacht hat. Und an dieser Beziehung kann keiner mehr rütteln. Wir glauben nicht an die Verlierbarkeit des Heils. Gott hat uns neu gemacht. Wir sind neue Kreaturen. Wir sind neu und wir haben Frieden, der Bestand hat, bis wir ihm begegnen. Und selbst dann sind wir Teil seines Friedensreiches und in alle Ewigkeit. Der subjektive Friede, der kommt uns manchmal abhanden. Und deshalb gibt es hier nochmal die Bitte. Der Herr gebe euch diesen Frieden. Nun, den anderen Frieden hatten sie, stimmt's? Den objektiven Frieden hatten sie. Er gebe euch subjektiv immer diese innere Ruhe, zu wissen, dass was Gott macht, alles richtig ist. Nun, Friede in eurem Leben, gemäß der Schrift, gedeiht in einem Umfeld des Krieges, im Umfeld des Kampfes. Lass mich das erklären. Da, wo du gegen deine eigene Sünde kämpfst, da gedeiht der Friede Gottes. Da, wo du dich heiligst, wo du sagst, ich tue, was Gott sagt, egal wie ich mich fühle, ich tue, was Gott sagt, da gedeiht der Friede Gottes. Da, wo ein Kind im Kampf gegen die Sünde steht und auf den Herrn Jesus Christus vertraut, da wird dieser Friede deutlich. Und der Jesus verliehene Friede ist nicht abhängig von Umständen. Ich sagte, dass der Friede des Herrn wirkt unabhängig. Wisst ihr, schlagt mal mit mir einen wunderbaren Text aus Philipper 4 auf. Wir haben den erst gerade am Mittwoch, glaube ich, hat Daniel ihn vorgelesen. Gestern war das? Okay, stimmt. Ja, ich lebe in der Vergangenheit. Philipper 4, ab Vers 6, da schreibt Paulus aus seiner ersten römischen Gefangenschaft den Philippern, den Gläubigen, und er sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und hört mal, jetzt redet er von den subjektiven Frieden, den ihr dann erfahrt. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Seht ihr, wenn ihr eure Anliegen, eure Sorgen vor den Herrn bringt, ihm das sagt und ihm dankt und sagt, danke Herr, ich weiß, du hast die absolute Kontrolle in meinem Leben. Oh, es sind schreckliche Dinge passieren gerade. Meine Firma ist pleite gegangen oder mein Kind ist schwer erkrankt und ich weiß nicht, ob es überlebt. Es gibt schwere Dinge und ihr kennt solche Dinge aus eurem eigenen Leben. Ihr kommt zu dem Herrn, ihr bringt eure Sorgen zu ihm und ihr dankt ihm dafür, denn er macht alles richtig. Dann wird dieser innere Frieden euren Verstand, ihr werdet sagen, wieso bin ich jetzt so ruhig? Warum bin ich jetzt so ruhig? Und Leute werden sagen, wie kannst du denn so ruhig sitzen? Warum kannst du so still sein? Es war so wunderbar, mit Bernd zu begleiten vor seiner OP. Und er war so gelassen. Er war gelassen. Er hat eine schwere Herz-OP und er weiß, es hätte gut sein können, dass ich dabei sterbe. Und er sagt, wie der Herr es will. Und das ist wirklich wahr. Er kann nicht verlieren. Der Mensch kann nicht verlieren. Stirbst du, dann bist du da, wo du sein möchtest. Überlebst du das, dann hast du gesehen, wie Gott die Gebete erhört. Und das wirkt einen tiefen inneren Frieden, eine tiefe innere Ruhe, die der Herr schenkt. Bitte ihn darum. Er ist derjenige, der diese Dinge verleiht. Er ist erstens der Herr des Friedens. Der Herr des Friedens. Nun, was wir erkennen aus dem ersten Teil ist, dass Gott der Herr des Friedens ist. Er allein ist der Garant für göttlichen Frieden. Und nochmals, ich denke, viele Kommentatoren sind sich da nicht einig, aber der Kontext an dieser Stelle lässt tatsächlich erkennen, dass es wahrscheinlich hier Jesus Christus ist. Wie im ganzen anderen, an den anderen Stellen, ist immer, wenn vom Herrn die Rede ist, von Jesus Christus die Rede. Jesus Christus ist gemeint. Wir brauchen Jesus Christus, den Herrn des Friedens. Und wir trennen ihn nicht bewusst, denn Jesus ist mit seinem Vater völlig eins. Ihr lest die Offenbarung im ersten Kapitel und ihr seht, dass Gott und Jesus Christus Frieden verleihen. Wenn wir weiterlesen in Vers 16, dann lesen wir, der Herr sei mit euch allen. Seht ihr das? 2. Thessalonicher 3, Vers 16. Der Herr sei mit euch allen. Was ist denn damit gemeint? Er, der Friedefürst, der Frieden machte und den glaubenden Menschen mit Gott versöhnte. Er, der einen Frieden verschenkt, der über einen Waffenstillstand zwischen sich bekriegenden Nationen oder Menschen überhaupt hinausgeht. Er ist derjenige, den wir so brauchen. Und deshalb bitten wir ihn auch um diesen subjektiv erfahrbaren Frieden. Er allein ist der Herr des Friedens. Es ist interessant, wie der Duden Frieden definiert. Das ist eine mehrfache, natürlich kennen wir vertraglich gesicherter Zustand des inner- und zwischenstaatlichen Zusammenlebens in Ruhe und Sicherheit. Wir sehen, das ist in aller Munde zurzeit, dass man versucht, einen Frieden zu erwirken zwischen Palästina und den Palästinensern vielmehr und Israel. Und es kommt dann zu einem Friedensschluss. Aber das ist nicht ein biblischer Friede. Zweitens, sagt der Duden, der Zustand der Eintracht, der Harmonie. Drittens, ungestörte Ruhe. Zustand beschaulich in heiterer Ruhe. Oh ja, es ist schön, wenn ich an einem See bin und zur Ruhe kommen kann. Aber das ist nicht biblischer Frieden. Friede ist die Gewissheit, ich gehöre zu Gott und ich bin sicher in der Hand meines Gottes. Er ist derjenige, der für mich sorgt. Ich habe, und das ist die dritte, sogar im Duden definierte Definition, Geborgenheit in Gott. Und das kommt dem sehr nahe. Aber es ist noch mehr als das. Es ist die Tatsache, dass wir Versöhnte mit Gott sind. Und weil wir Versöhnte und mit Gott in Frieden gebracht sind, sind wir Kinder Gottes. Wisst ihr was? Ein allmächtiger Vater sorgt für uns. Er hat alle Macht und alle Kraft. Jesus machte Frieden. Bitte schlagt mit mir den Kolosserbrief auf. Und ich gehe ein bisschen zurück zu dem objektiven Frieden. In Kolosser 1, um euch weiszumachen, dass er der Herr des Friedens ist, zeige ich euch diese Stelle aus Kolosser 1 und Vers 19 und 20. Heißt es denn, es gefiel Gott in ihm, das ist Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Seht ihr, Jesus Christus machte Frieden. Er ist derjenige, der uns begnadigt hat und wir Frieden haben durften, so dass er uns mit sich versöhnte, mit Gott versöhnte. Und dieses Wort versöhnen, die wesentliche Bedeutung ist, dieses Begriffes ist, umwandeln oder ändern, von Feindschaft zu Freundschaft. Und das Wort legt nahe, dass Gott im Menschen einen Zustand der Unterwerfung und einen Zustand der Harmonie mit Gott herbeigeführt hat. Und aus diesem objektiven Frieden folgt, wenn der Friede Gottes deine Seele durchdringt, die subjektive Gewissheit, dass alles, was geschieht, in deinem Leben richtig ist. Können wir das verlieren? Ja, wir können das verlieren. Manchmal sehen wir auf die direkten Umstände und sagen, wie kann das sein? Wir schimpfen mit Gott. Wir verlieren die Sicht auf unseren Gott. Aber er hat das herbeigeführt. Und es ist ein Frieden, der auf der rechtlichen Seite fußt, dieser objektive Frieden. Der objektive Frieden ist der Frieden, der nicht irgendwie nur gegeben ist, weil Gott uns durch einen willkürlichen Akt der Großherzigkeit vergeben hat. Nein, er hat es auf rechtlicher Ebene getan. Er hat sein Leben gegeben für uns. Was tat er? Erinnert ihr euch an die wunderbaren Worte aus Jesaja 53, wo es heißt, auf die Strafe lag auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Er nahm deine Strafe auf sich. Derjenige, der glaubt, hat einen Stellvertreter in Jesus Christus. Er opferte sich. Und er schenkt uns sogar den Glauben an dieses Werk, an sein Erlösungswerk. Und ich habe es vorgelesen, alle, die glauben, werden gerechtfertigt und sind gerechtfertigt worden und haben Frieden mit Gott. Er versöhnte uns durch seinen Tod. Er ist Friede, sagt Paulus in dem Epheserbrief, er schafft sogar Frieden unter den Menschen. Und er machte sogar Frieden zwischen religiösen Juden und den Heiden, die zum Glauben gekommen sind. Er machte sie eins. Er machte eine neue Heilskörperschaft, nämlich die Gemeinde. Wir sind jetzt eins, egal woher wir kommen, egal aus welcher Nation wir stammen oder aus welchem Hintergrund, egal welchen Götzen wir vorher gedient haben, wir sind jetzt eins und haben Frieden mit Gott, weil er unser Friede ist. Nun, dieser Friede, der objektive, ist ein dauerhafter für die Versöhnten, und zwar auf Grundlage unserer Rechtsprechung. Dieser Friede ist mehr als nur die Abwesenheit der Feindschaft mit Gott. Dieser Friede beinhaltet sogar mehr als nur Vergebung der Sünden. Er beinhaltet die Anrechnung der Gerechtigkeit des Sohnes Gottes. Wir sind Geliebte und Kinder Gottes, die wir gerecht vor Gott stehen. Nun, die Wahrheit ist nicht Gegenstand der Veränderung. Das bleiben wir. Aber jetzt lasst uns zu dem kommen, dass er Frieden dauerhaft verleiht. In dem zweiten Teil dieses wunderbaren Textes sehen wir sehr deutlich, dass er Frieden verleiht. Deshalb kommen sie zu ihm. Diese Männer, der Apostel Paulus, der Prophet Silvanus und der Lehrling sozusagen Timotheus. Und sie beten gemeinsam für diese Gemeinde, dass sie Frieden haben mögen, alle Zeit und auf alle Weise. Und der Herr sei mit euch allen. Und ich sagte euch schon einmal, der Herr Jesus Christus, wie sollte er genannt werden? Immanuel, Gott mit uns. Und das bezieht sich nicht nur auf sein irdisches Dasein, dass wir Jesus Christus zurück auf der Erde wandeln sehen, sondern mehr als das. Jesus versprach seinen Jüngern und sagte, ich werde euch nicht allein lassen. Ich werde bei euch sein. Ich werde bei euch sein bis an das Weltende, sagte er in Matthäus 28. Und das tat er. Er sandte den Geist und dieser Geist bewohnt uns. Und durch die Bewohnung des Geistes wohnt Jesus Christus und der Vater in uns. Jesus sagt dort in Johannes 14 sogar, wir werden Wohnung in demjenigen machen, der mich liebt. Wir werden Wohnung machen, im Plural. Das sieht man sehr selten in der Schrift. Aber das tat Jesus. In Römer 8 und 9, Vers 9 und 10 heißt es, schreibt Paulus den Gläubigen, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Seht ihr, Christus ist in uns. Der Herr sei mit euch allen. Der Gesalbte des Gottes, der Gott des Friedens lebt in uns Gläubigen. Und somit beteten die Missionare für die Erfüllung der Verheißung, dass der Herr des Friedens das wahrmachen würde, was er zuvor verheißen hatte. Das haben wir übrigens auch gerade am Mittwoch in der Gebetsstunde erlebt. Und zwar bei David, bei König David, da sagt er in 2. Samuel 7, Vers 25, betete David, so erfülle, er betete zu Jahwe, so erfülle nun Jahwe Gott auf ewig das Wort, das du über deinen Knecht und über dein Haus geredet hast und tue, wie du geredet hast. Seht ihr, wir beten gemäß dem Willen Gottes. Und Jesus unterrichtete auch seine Jünger und sagte, wie sie beten sollen. Herr, dein Wille geschehe. Okay, wenn wir dein Wille geschehe beten, dann müssen wir wissen, was ist der Wille Gottes. Okay, und wenn wir herausgefunden haben, was der Wille Gottes ist, dann sagen wir nicht, oh, ich bete dem entgegen. Nein, wir beten genau das, was Gott gesagt hat. Nichts anderes machen wir da. Herr, du willst bei mir sein, du hast verheißen, bei mir zu sein. Und das machen diese Männer an dieser Stelle. Der Herr sei mit euch allen. Das ist ein Wunsch und ein Gebet. Herr, sei mit diesen Thessalonichern. Sie sind uns so ans Herz gewachsen. Sei mit ihm. Und er verleiht diesen Frieden, wenn wir ihn bitten. Er verleiht ihn auch durch Wahrheit. Der Friede wird verliehen durch die Wahrheit. Der Friede geht verloren durch Unwahrheiten, durch Lügen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich Menschen erlebt habe, die gesagt haben, oh, ich habe Frieden mit Gott und deshalb mache ich dies und jenes. Und dann machen sie etwas, was nicht konform ist mit dem, was Gott sagt. Ja, ich habe aber Frieden. Ich habe meinen Frieden gefunden. Na, das ist noch richtig. Das ist dein Frieden, aber es ist nicht Gottes Frieden. Okay? Sehr häufig höre ich das, dass Leute sagen, ich habe Frieden gefunden und deshalb mache ich das. Na, das ist Mystik, ist das. Du sollst tun, was Gott sagt. Und dann kannst du Frieden haben über jede Entscheidung, die du triffst, wenn du im Willen Gottes stehst. Durch die Wahrheit verleiht er uns seinen Frieden. Nun, wenn wir den nächsten Vers anschauen, heißt es, wird es auf einmal unterbrochen. Wir denken auf einmal, wieso bringt er das jetzt, der Gruß mit meiner Hand, des Paulus Hand? Dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Und denkst, was soll das jetzt? Paulus, der in dieser Gruppe ist, der möchte klarstellen, dieser Brief ist tatsächlich aus unserer Hand, ist aus meiner Feder. Und es ist durchaus möglich, dass er an dieser Stelle den Griffel, dieses Schreibgerät in die Hand nimmt und mit seiner eigenen Handschrift diesen letzten Satz schreibt. Damit jeder erkennen kann, dieser Brief ist authentisch. Dieser ist tatsächlich Wort Gottes. Das hatten nämlich die Thessalonicher erkannt, dass das, was sie verkündigten, nicht Wort Gottes, Wort von Menschen ist, sondern Gottes Wort. Und besonders im Lichte von Kapitel 2 und Vers 2 im 2. Timotheus, Thessalonicher Brief, heißt es nämlich, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern. Mit anderen Worten, lasst euch nicht eures Friedens berauben, lasst euch nicht erschüttern oder gar in Schrecken jagen oder durch einen Geist, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Seht ihr, der Tag war nicht da. Aber ein falscher Brief, die Unwahrheit wurde verbreitet. Und so waren die Thessalonicher dabei, ihren Frieden, diesen subjektiven empfundenen Frieden, zu verlieren. Sie hatten nicht die Wahrheit. Sie glaubten vielleicht für eine kurze Zeit dieser Lüge. Und jetzt kommt Paulus und sagt, hör mal zu, hier, das bin ich. Dieser Brief ist authentisch. Das habe ich geschrieben. Das kommt aus einer Feder eines Apostels Jesu Christi. Ich bin gesandt von Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Möglicherweise durch die markante Handschrift. Andere Ausleger denken vielleicht, dass das Wasserzeichen der Echtheit das Reden von seiner Gnade ist. Und das ist durchaus möglich. Denn alle seine Briefe enden mit einer Aussage über die Gnade Gottes. Das ist hochinteressant. Falsche Lehrer würden nicht über die Gnade Gottes enden. Die könnten das höchstens kopieren, aber so schlau sind sie auch wieder nicht, denn sie sind blind. Paulus hat es getan. Paulus macht deutlich, dieser Brief, den ihr erhalten habt, der ist die Wahrheit. Wenn ihr darin fest werdet, wenn ihr das glaubt, was hier geschrieben ist, macht euch keine Sorge. Der Tag, der kann euch gar nicht ergreifen. Ihr gehört nicht zur Nacht, sagte er schon im ersten Brief. Ihr könnt nicht vergessen werden von Gott. Ihr seid Kinder des Lichts. Und so gewinnt man und erlangt man den Frieden, diesen subjektiven Frieden wieder und sagt, oh, okay, hier ist die Wahrheit. Ich erlebe das oft und ich weiß, Daniel auch in der Seelsorge, wenn Leute kommen und sie kommen mit einer erschütternden Nachricht. Und dann stellen wir fest, diese erschütternde Nachricht kommt aus einem Missverständnis, aus dem Wort Gottes. Und auf einmal erklärt man nur die Wahrheit. Man dreht das, was falsch verstanden ist, in das richtige Licht und sagt, hör mal, so ist es. Ach, wirklich? Oh. Und dann fällt eine Last von den Schultern dieser Leute. Die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit schenkt uns diesen subjektiven Frieden. Und das gebrauchte Paulus an dieser Stelle. Und er sagte mit ein paar wenigen Worten, dieser Brief, der ist authentisch. Ich schreibe ihn mit meiner eigenen Hand. Und vielleicht hat er Silvanus benutzt als seinen Schreiber. Denn Silvanus war auch Schreiber für Petrus, wie wir im ersten Petrusbrief lesen. Aber es war üblich, dass er einen Sekretär hatte, einen sogenannten Amanuensis. Ja, Amanuensis kann man kaum aussprechen, aber ja, ein Schreiber, den er das diktiert hat. Aber jetzt nimmt er vielleicht den Griffel in die Hand und schreibt es mit seiner eigenen Handschrift. Und jeder sagt, ah, das ist Paulus. Und so endet nur Paulus. Nun, ein weiterer Punkt ist, er verleiht diesen subjektiven Frieden durch seine Gnade. Und diese Gnade ist diese eingreifende Gunst Gottes. Das ist die Ursache für unseren Frieden. Das ist sogar die Ursache dafür, dass wir überhaupt glauben. Es ist die Gnade Gottes. Keiner von uns kann sich den Frieden Gottes verdienen. Du kannst so viel spenden, wie du willst. Du kannst auf den Knien rutschen und manche falsch in die irre geleitete leiten Namenschristen, die tun das. Die rutschen auf den Knien einen bestimmten Weg ab und denken, dass sie so die Gunst Gottes erlangen. Nein, Gnade ist die unverdiente Gunst, dass der souveräne Gott eingreift in das Leben von Menschen und ihm deutlich macht, hier ist meine Wahrheit. Das habe ich gesagt. Und ihr Lieben, dieser fortlaufende Frieden wird genauso durch Gnade erwirkt, wie der anfängliche Frieden, der objektive Frieden. Wir leben von einer Gnade zur nächsten. Gnade um Gnade. Johannes sagt es einmal in Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und da spricht von der Überfülle der Gnade Gottes. Der hat so viel Gnade und er liebt Menschen zu begnadigen. Das liebt er tatsächlich. Er liebt barmherzig zu sein. Wisst ihr was? Darauf können wir unseren Gott festnageln. Unseren Herrn Jesus Christus. Und sagen, du bist gnädig. Ich kann jetzt Frieden finden in meinen Umständen, was immer mir passiert ist. Und die Thessalonicher konnten das. Die sagten, ja, wir werden verfolgt von diesen Heiden. Ja, die laufen uns nach. Die Juden stellen uns nach. Sie bringen sogar Leute von uns um. Und sie sagten, wisst ihr was? Wir haben dennoch Frieden. Denn wir sind begnadigt. Uns kann niemand etwas nehmen. Und das ist das Wunderbare. Wir alle brauchen Jesus Christus für einen dauerhaften, fortwährenden Frieden. Ohne ihn geht es nicht. Deshalb lasst uns auch selbst darum bitten. Kennt ihr dieses Gefühl, aus dem Gleichgewicht zu raten? Ich meine jetzt gar nicht mal so groß. Ich meine nicht, dass du jetzt irgendeine Nachricht bekommst und du betrinkst dich sofort in der nächsten Bar. Ich meine gar nicht das. Ich meine einfach nur die schimpfenden Worte, die aus deinem Mund kommen, weil dir irgendwas nicht passt. Oh meine Güte, das passiert so häufig. Weil irgendwelche Ämter irgendein Papier vermasselt haben oder noch ein Papier wollen oder noch eine Frage haben und dir geht das langsam auf den Keks. Und dein innerer Frieden geht auf einmal weg. Wie können die nur? Was bilden die sich eigentlich ein? Oh, bitte den Herrn darum, dass er dir diesen Frieden zurückgibt. Wie kannst du diesen Frieden zurückgelangen? Kehr zur Wahrheit zurück. Wenn jemand von dir etwas möchte, dann gibst du dem, der fragt. Dann tust du, was Gott sagt. Dann gehst du demütig hin und sagst so, wisst ihr was, mir ist vergeben. Ich habe Frieden mit Gott. Lass diese Menschen das erkennen, dass wir Frieden mit Gott haben. Nicht nur einmalig und objektiven Frieden, sondern dauerhaften, subjektiven Frieden. Dass du sicher durchs Leben gehen kannst, egal was die Umstände sind. Und ihr Lieben, wir werden alle schwierige Umstände haben. Uns wird nirgends in der Bibel verheißen, oh, das Leben als Christ ist ein Spaziergang. Ihr werdet nur noch rumhopsen vor Freude und es wird alles nur eitel Sonnenschein sein. Das steht nirgends. Nein, es sei denn, du liest deine Bibel nicht, dann kannst du das natürlich nicht sehen. Aber in der Bibel steht, wir haben Opposition. Wir stehen sogar in einem Kampf. Unser Kampf ist aber nicht gegen Fleisch und Blut, sondern er ist gegen die Fürstentümer und Gewalten, die in der Luft herrschen. Das sind unsere tatsächlichen Feinde. Gott ist nicht unser Feind, die Menschen sind nicht unsere Feinde, sondern die dämonische Welt, Satan und seine Lakaien sind unsere Feinde. Und inmitten dieser Schlacht, inmitten dieses Kampfes, inmitten diesem Lauf dieser Welt, können wir Frieden haben. Und ich sage nicht, dass du nicht weinst. Und ich sage nicht, dass es nicht schwer ist. Es ist schwer. Aber du kannst trotzdem mit einer inneren Gewissheit durch dieses Leben hindurchgehen, weil Jesus Christus, der Herr des Friedens und der Vater, Gott des Friedens, dir diesen Frieden verleiht. Nicht nur objektiv, sondern subjektiv wirst du erleben, ja, Herr, du bist da. Du wirst mich führen. Ich bin dein Kind und Väter, vor allen Dingen perfekt der Vater, wird das nicht übersehen, was sein Kind braucht. Lass uns dafür den Herrn einfach danken. Und lass uns auch gleichzeitig dafür bitten, dass wir diesen Frieden einfach erleben. Da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das ist das Wunsch. Darauf basiert das Ganze. Gottes Eingreifen, Jesu Eingreifen in dein Leben, lässt dich sicher bis zum Ziel gehen. Lass uns dafür beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. für die Tatsache, dass wir Frieden mit dir haben, wenn wir nur deinem Wort glauben. Wenn wir dir glauben, dass du das Opfer, das Sühneopfer für uns geworden bist, das nicht nur Vergebung für uns hat, sondern eine Gerechtigkeit für uns erwirkt hat. O Herr, was für ein wunderbares Privileg, dass wir ein für alle Mal den Weg des Friedens gehen können. Und dass du uns auch diesen wunderbaren Frieden auf dem Weg geben kannst, bis unsere Seele durchdrungen ist von all der Güte und den vollkommenen Eigenschaften deines Wesens. Wenn wir mehr und mehr erkennen, wer du bist, dann dürfen wir ruhig sein, still sein. Wir können Frieden haben alle Zeit. Und wir können auf alle Weise diesen Frieden erfahren, in jedem Umstand, egal was uns passiert, du weißt darum. Und du bist mit uns. Und du verlässt uns auch nicht. Du verlässt uns auch nicht, wenn wir sündigen. Danke, dass wir auch uns immer wieder reinigen können und so diesen Frieden wiederherstellen können, dass wir gewiss sein dürfen, dass du für unsere Sünde gestorben bist, ein für alle Mal. O Herr, wir danken dir für die Wahrheit in deinem Wort, dass wir korrigiert werden können, wenn wir einem Irrglauben aufsitzen. Danke, dass die Thessalonicher Briefe dazu beigetragen haben, um die Thessalonicher wieder zu beruhigen, ihren Schrecken abzuwenden und diesen Frieden, diesen dauerhaften Frieden zurückzugewinnen. Herr, wir danken dir für deine Gnade. Die Gnade, Herr Jesus Christus, dass du den Weg des Leidens für uns gegangen bist, dass du auch in unseren Schwachheiten mitfühlst und dass du selbst dich heute noch für uns verwendest. Zur Rechten des Thrones bist du unser Fürsprecher, unser Advokat. Du vertrittst uns im Gebet, wie du uns einst vertreten hast am Kreuz auf Golgatha, als du das Opferlamm wurdest, das Sühneopferlamm. Oh, wir danken dir von Herzen. O Herr, wir bitten, dass wir mit einem dauerhaften, mit einem anhaltenden und sicheren Frieden durch dieses Leben gehen können. Dass wir begreifen, wer du bist. Dass uns nichts erschüttert, weil wir gewiss sind, dass du immer bei uns bist. Wir lieben dich und danken dir von Herzen für diese vorbildliche Leidensgemeinde der Thessalonicher, die ja auch korrigiert werden musste. Aber danke, dass sie gehorsam waren und dass selbst die Unordentlichen zurechtgewiesen wurden. Herr, du gibst Gnade auch dazu. Alle sollten Frieden haben, auch solche, die ausscherten, die nicht in Reihe und Glied mitgingen. Herr, wir bitten dich, wirke das auch hier an diesem Ort in deiner Gemeinde, dir zur Ehre. In Jesu Namen. Amen.